Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back, dem besten Podcast, wenn es um Filme geht, aber auch ab und zu Serien und auch Comics und was, womit beschäftigt ihr euch sonst so in eurer Freizeit? Wenn ich in eure männlichen Gesichter blicke, dann sehe ich die Fußballbegeisterung für die WM dieses Jahr. Yeah.
Toll, also ich meine, wir müssen nicht darüber...
Das Runde muss ins Eckige.
Das muss,
ins Eckige.
Ja, sollte passieren. Ja. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass das alles so ein bisschen fragwürdig ist, aber ich kriege gerade einfach nur mit, dass da alles auch gar nicht so gut läuft. Also es läuft wirklich schlecht. Wirklich. Hast du mal diese eine Mittellinie gesehen, die so wirklich komplett schief gezogen wurde?
Digga, ich habe ein Freundschaftsspiel von der Türkei gesehen. Das war um Mitternacht fing's an, ist ja egal. Und das haben die anscheinend warum reden wir jetzt darüber? Ist nicht schlimm. Die haben das irgendeiner Produktionsfirma gegeben und das war wirklich das amateurhafteste, schlechteste Übertragung von einem Fußballspiel, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Fun Fact, ich kannte mal eine Gruppe von, das ist auch so ein typisches Studi-Ding, dass man sich da so reinfuchst, die haben über Fußballübertragungsregisseure und Regisseurinnen philosophiert und gesprochen. Ah, und der zeigt immer die Wiederholung, da immer mitten in der Situation rein. Ah, und der geht immer viel zu nah in die Einstellung, wenn man doch gerade sehen will, wo er hinpassen könnte und so weiter und so fort.
Also gibt es auch so
Unterschiede? Das steht doch, wo steht denn das, wer Regie führt?
Das wird immer mal wieder eingeblendet. Ach so, und das kannst du auch immer auch nachsehen und so.
Wild.
Ja.
Krass.
It's a thing, ja.
Da gibt es vielleicht so eine Traumkombi, so, boah, geil, der Regisseur und der Kommentator zusammen.
Also wenn du wirklich Fußball-Nerd und Film-Nerd gleichzeitig bist, dann landest du in so einer Gruppe.
Respekt vor der Kameraarbeit auch, weil das ist wild. Ich habe letztens versucht, Hallenfußball zu fotografieren. Mhm. No chance. Also ich nicht.
Hallenfußball ist ja noch mal
schlimmer. Ja, eben. Und zwar war furchtbar. Kann ich auch niemandem zeigen, die Fotos.
Aber das war wirklich herrlich, weil die Person, die dieses Türkei-Spiel da Regie geführt hat, die wusste wirklich nicht, was auf dem Platz abgeht. Da wurden immer wieder die falschen Leute eingeblendet.
Ach, schön.
Der Kamerawinkel war eine Katastrophe. Die Wiederholungen wurden zu den weirdesten Zeiten eingeblendet, dann, da lief alles falsch. Naja.
Bild.
Naja. Und jetzt werden bestimmte Spieler nicht an der Einreise gehindert.
Schiedsrichter.
Ein Schiri darf nicht.
Ja. Also vielleicht läuft es menschenrechtstechnisch gar nicht mal so gut oder auch technisch nicht so gut da.
Technisch und menschenrechtstechnisch.
Ja, alles
ein schöner Satz.
Nicht so pralle, aber hey.
Im Gegensatz
nicht so
zur Filmwelt, wie der da läuft's, im Gegensatz zur Filmwelt, da läuft's immer rund.
Das stimmt. Da ist
technisch immer alles lupenrein.
Menschenrechtstechnisch
ist alles lupenrein.
Ja.
Die Filmwelt ist noch in Ordnung, ne?
Die Filmwelt ist in Ordnung.
Ja.
Aber eine Sache ist vielleicht wirklich in Ordnung. So, man kann ja schon auch mal Häme zeigen und schadenfroh sein, aber es ist, was war das? Hast du den Ralph gemacht?
Nelson.
Ach, Nelson war es, sorry.
Ziemlich gut.
Danke. Ja, es war wirklich sehr nah dran. Ich habe gerade auch irgendwas tief in meinem Hirn hat da gebasst. Auf jeden Fall, wenn Studios leiden, ist das doch immer
noch. Boah, freue ich mich richtig.
Wow. Naja, da hängen ja auch Jobs dran und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ist es, ich musste schon auch stutzen, als ich von dieser Nachricht gelesen habe, dass bei Mandalorian und Grogu, da sind wir ja, also alle haben ja irgendwie mitbekommen, dass er finanziell jetzt nicht so gut performt, egal wie man den Film jetzt finden mag oder nicht. Aber er wird wohl noch weniger einnehmen als Solo und der galt ja schon seinerzeit als Superflop.
Mhm.
Und er wurde schon nach kurzer Zeit auf Platz 3 der Kinocharts gedrängt, dieser Film. Und vor allem wurde er überholt von zwei Randos, von so zwei YouTubern. Zum einen ein gewisser Herr namens Kane Parsons, der Backrooms gemacht hat. Der Film hat gerade mal irgendwie 10 Millionen gekostet. Das gilt immer noch als Low Budget. Und Obsession.
Von Curry Barker.
Genau, der 1 Million gekostet hat. Das heißt, diese beiden Filme haben zusammen 11 Millionen gekostet und nehmen mehr ein als Mandalorian and Grogu, wo halt Disney dahinter steht, ein riesiges Franchise, Star Wars, die haben Star Power mit Pedro Pascal und allen, die da mitspielen. Und
nicht vergessen. Es sind zwei sehr gute Filme gegen einen sehr mittigen bis schlecht ankommenden Star Wars Film.
So nämlich.
Ja.
Da will ich nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen.
Ja, also da gibt es natürlich auch viele, die dem irgendwie was abgewinnen können, weil es irgendwie Staffel 4 von Mandalorian und Grogu ist, aber auch viele, die da sehr kritisch sind und sagen, damit konnte ich gar nichts anfangen. Und ich meine, der Abfall so von Woche zu Woche ist bei dem Film immens. Also der nimmt wirklich jede Woche immer weniger ein und das ist schon krass.
Ich glaube, viele spekulieren halt auch einfach damit, ja, der wird bei Disney Plus landen. Mhm. Also so, ja. der ist in 2 Monaten ist er bei Disney Plus, muss ich jetzt auch nicht für ins Kino gehen. Und ich finde auch so, ja, muss man bei dem Film leider wirklich nicht. Also es ist eine Zeitverschwendung und ich finde auch, irgendwie wirkt es wie so ein schlecht getimter Film. Also es wirkt so, vor 2, 3 Jahren hätte der, glaube ich, noch den Hype mitnehmen können. Aber jetzt ist es halt einfach so, ich glaube, Mandalorian ist wirklich auch so ein bisschen
ausgelutscht.
Ja. Ich fand halt schon die letzte Staffel eher so.
Ja. Stimme ich zu.
Bin auch mit so ganz anderen Erwartungen an diese Serie rangegangen. So nach Staffel 1 denkst du, boah, wird dieses Geheimnis mal gelöst mit Grogu und sowas. Was passiert da? Und so. Es scheint ja alles nicht so. Es ist einfach nur so, ja, Abenteuer-Time. Ne?
Und dann wird es
okay, aber
absolut. Ja, aber vor allem, also die sind ja nicht diesen Clone Wars-Route gegangen, dass du erst mit einem Film startest, und dann die Serie das weitererzählt, was, glaube ich, irgendwie besser funktioniert hätte. Stattdessen hast du die Serie und dann fängt die Serie, ne, gelinde gesagt, egal wie man dazu steht, aber sie fängt an, so ein bisschen zu straucheln und sich in andere Wege zu entwickeln. Und dann kommt dieser Film, also da haben im Vorfeld schon viele gesagt, ja, so erfolgreich wird das nicht.
Ja, und es wird ja jetzt schon, also Disney hat ja auch schon im Vorhinein gesagt, ja, die antizipieren, dass es ein Flop wird. Und ich finde, ja, also dann macht das auch nicht. Also, ja.
Das ist eine gute Voraussetzung.
Und ich habe auch ein Gefühl, so.
Weil die Einnahmen des Boxoffice ist ja, das ist ja kein, das sollte ja kein Parameter sein für.
100% nicht, für Kunst nicht, aber für ein Produkt schon.
Und ist Star Wars noch Kunst
oder
ist nur Kommerz?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ja, also.
Aber ich wollte gar nicht, eigentlich in diesem Podcast wollten wir eigentlich gar nicht so auf Mandalorian und Grogu und Disney und Star Wars weiter rumhacken. Also sorry, dass ich damit angefangen habe. Vor allem, ich betrachte mich immer noch als großen Star Wars-Fan. Same.
Ich wollte auch nur noch einmal sagen, weil ich bekann dich als Hater dieses Films, Geld. Ich mag ihn auch nicht, aber ich verstehe voll, wenn man daran Spaß hat, aber ich finde es trotzdem so sehr underwhelming für einen Star Wars Kinofilm, muss ich wirklich einmal sagen.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, lasst uns lieber diese zwei Perlen feiern.
Absolut, nämlich Backrooms und Obsession, über die wir heute sprechen werden. Wir haben ein paar News dabei und dann sprechen wir auch über die Starts der Woche allen voran. Deswegen liegt hier so viel Steven Spielberg-Kram herum. Den neuen Alien-Blockbuster, wenn man ihn denn so nennen kann, von dem guten Herrn Spielberg. Und darum geht's heute im Podcast. Und jetzt kommt das Intro und danach reden wir weiter. Und dann sind alle glücklich. Und dann kommt nächste Woche der nächste Podcast.
Also der ist praktisch für die Filmwelt das, was der beste Fußballübertragungsregisseur für die Fußballwelt ist.
Amen.
Ja.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, lasst uns reingehen. Obsession ist der offiziell erfolgreichste Film des Studios Focus Features, weil der mittlerweile schon über 220 Millionen US-Dollar eingenommen hat und von Focus Features, diesem Studio, auch schon also mehr eingenommen hat, erfolgreicher ist als Filme wie Downton Abbey oder Nosferatu oder Burn After Reading. Und man muss aber dazu sagen, dass Focus den Film auch nur für 15 Millionen Dollar eingenommen hat. Aber eingekauft haben, genau. Und alle reden über Obsession. Also meine Timeline ist voll davon und dieser Film schlägt so extrem hohe Wellen. Und es ist der erste Film, die Statistik habe ich auch gefunden, es ist der erste Film seit E.T. 1982, der am zweiten und dritten Wochenende jeweils mehr Geld eingespielt hat als in der Woche zuvor.
Ich finde, es ist so schön, weil da merkst du auch einfach, es dürstet dem Publikum nach originellen Ideen und dass sich auch, glaube ich, so ein Film über Mundpropaganda auch einfach verbreitet. So, dass Leute da rausgehen und sagen, dieser Film, der Hype ist gerechtfertigt, der ist wirklich gruselig und richtig gut und dass dann natürlich mehr Leute Bock haben, auch dahin zu gehen.
Also lasst uns doch mal ganz gezielt mit Obsession anfangen und darüber sprechen. Worum geht's in Obsession?
Es geht um einen Typen, der in seine Arbeitskollegin verliebt ist und er möchte es ihr mitteilen, dass er in sie verliebt ist und das kriegt er allerdings nicht so ganz hin und deshalb wünscht er sich, er hat so einen magischen Wunschartikel, so ein One-Wish-Willow heißt das, bricht er einmal über und wünscht sich, ich wünsche mir, dass meine Arbeitskollegin mich mehr liebt als alles andere auf der Welt und das tut sie dann auch. Etwas zu sehr
und vielleicht entwickelt sich eine Obsession, weil da auch dann die Frage gestellt wird, wer hat hier die Obsession? Yeah. Und ich glaube, das ist das, was diesen Film, komm, lass uns darüber reden, wie wir den fanden. Ich glaube, wir alle drei haben den gesehen.
Ja. Ja.
Und ich glaube, wir alle drei fanden den geil, kann man das so
großartig
sagen?
Großartig, ja. 100%. Ja.
Für mich ist es auch bisher der Film des Jahres, also ich finde ihn auch überragend. Ja, lass uns darüber sprechen. Warum ist Backrooms so beliebt? Warum kommt der so Obsession. Gut an? Was glaubt ihr? Obsession. Ja, warum kommt der so gut an?
Weil er gut ist.
einfach so.
Also was es für mich ausgemacht hat, war, der versucht gar nicht viel zu erklären. Ich finde, das hatte so ein 80s Stephen King Vibe. So, ja. Du hast irgendeinen Gegenstand, der magisch ist, aber wir brauchen das gar nicht zu erklären.
Das ist
einfach so, genau. Nimm's und du hast so ein bisschen wie bei Gremlins zum Beispiel diesen Laden mit diesen ganzen komischen Dingern, ob du weißt, ob die funktionieren oder nicht, und dann ist es doch irgendwie magisch. Das hat so, es ist so eine kleine, in sich geschlossene Welt, in der so etwas funktioniert, und dann kommt er aber mit so einem krassen Horror daher. Und du hast auch mehrere Ebenen, also ne, wie ja. du schon gesagt hast, ne, wer ist denn jetzt hier obsessed eigentlich? Mhm. Und wie dieser Typ, der ein bisschen zu feige ist, ihr das zu sagen, dann mit solchen Methoden herkommt, aber auch nicht da raus will. Und wohin sich dieser Film dann noch innerhalb entwickelt, ist großartig. Und natürlich das Schauspiel darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Also man muss auch dazu sagen, gerade Indy Navarette, das ist die Hauptdarstellerin, die wird in den Himmel gelobt. Die war vorher eine Call of Duty-Streamerin und hat eigentlich war für nichts wirklich bekannt.
Iconic.
Und ist jetzt wirklich, geht durch die Decke. Ich muss so dran lachen, weil hier Kenny aus der Serie From, ich habe jetzt vergessen, wie der Schauspieler heißt, auch der, ich habe letztens einen Stream von dem gesehen, so auf Twitch und Aufnahmen davon, das ist einfach wild. Also das zeigt sich auch so ein bisschen, wie diese gesamte Internetkultur auch sich gerade so ein bisschen in die Kinowelt überträgt. Und es ist halt auch so, dass die ganzen, wenn ich schon sage, diese Filme finden sehr in den sozialen Medien statt, also das ist ein ganz großer Teil dieser Mundpropaganda.
100%.
Ja. Und deswegen gehen die Leute auch ins Kino und wollen das dann auch sehen und irgendwie Teil dieser Diskussionskultur werden. Aber ich finde auch, dass Obsession mehr ist als nur irgendwie das mittelmäßige Erstlingswerk von irgendeinem YouTuber, weil das ist Curry Barker gewesen.
Es gibt auch Negativbeispiele.
Also, es gibt auch Negativbeispiele.
Auch aus Deutschland.
Ja.
Altstätten.
Chris Duckmann kann man auch nochmal.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ah, oh, ist ja nicht gut.
Ja, aber der Smosh-Film oder so. Früher war halt YouTuber-Film, ne? Oder auch Kartoffelsalat ist das bekannteste Beispiel.
Bruder vor Luder.
Und so weiter und so fort. Die hat man halt, ja, ist halt ein YouTuber-Film. Aber das hier, Obsession, ist ja wirklich, also der, in welche Tiefen er mit seiner Idee geht, finde ich absolut spektakulär. Und auch, wie viel man daraus rausziehen kann, wie unterschiedlich man den Film gleichzeitig auch lesen kann. Aber auch, dass der nur 1 Million kostet. Und das ist quasi no budget in den USA. Das merkt man diesem Film null an. Der wirkt so unfassbar hochwertig.
Mhm. Er sieht richtig, richtig gut aus.
Ja.
Und ich muss sagen, der hat einfach wirklich eine knackige, simple, aber doch richtig gute Idee, die dann auch noch sehr tiefgreifend ist. Und dann ist dieser Film auch noch total einzigartig in der Hinsicht von, wie dieser Film Horror schafft. Es ist wirklich so, das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Seit Jahren war ich wirklich nicht mehr so gegruselt und hatte so durchgehend Gänsehaut in einem Film. Und das ist so erfrischend, dass man auch nochmal Horror auf einer neuen Ebene spielt. Weil ich habe ein Gefühl, als Horrorfan ist man irgendwann abgehärtet. So doof es auch klingt, aber man hat irgendwie alles schon mal gesehen und nichts schockt einen mehr so richtig.
Deswegen ist es ja schön, wenn ein Horrorfilm daherkommt, der Dinge irgendwie neu denkt und anders macht, mit Klischees spielt. Und je mehr Horrorfilme man gesehen hat, desto mehr weiß man das auch zu schätzen.
100%.
Glaube ich zumindest. Ja, und dieser Film ist wirklich außergewöhnlich in so vielen verschiedenen Szenen. Und in meinem Freundeskreis kommt er auch extrem gut an bisher, muss ich dazu sagen.
Also, ihr könnt euch freuen. Es ist in 2 Wochen ist es soweit.
Ja.
Dann könnt ihr das gute Stück schauen. Und ich bin sehr, sehr hyped, den nochmal zu gucken. Drittes Mal.
Ich muss aber auch dazu sagen, also man kommt ja schnell auf dieses Narrativ. Ja, das sind jetzt 2 winzige Filme von Nobodies, von YouTubern. Also hier Curry Barker war ja bekannt für It's a Bad Idea, heißt der Kanal, ne?
Großartig.
So ein sehr cooler Kanal.
Du hast auch das Wodka, habe ich im Skript gesehen, das Wodka-Video gesehen. Also er hat so ein paar Kurzfilme, aber auch so ein paar Sketche.
Ja.
Wodka-Stand ist eins und Uber-Driver. Und das sind so, das könnt ihr einfach zwischendurch mal gönnen, so 2-3 Minuten. Das ist großartig.
Sketche,
man hat einfach Bock.
Ja, und er hat auch einen Film Milk and Cereal gemacht. 60 Minuten für $800 hat er den damals gemacht. Und der ist auch sehr empfehlenswert.
Ich wollte nur so ein bisschen jetzt den Boomer spielen, weil ich glaube, man denkt schnell, ja, das sind 2 winzige Filme, die gerade Hollywood schlagen, Disney schlagen und das ist so toll, Leute haben Bock auf kreative Stoffe und so weiter. Aber gleichzeitig kann man das, glaube ich, auch negativ sehen, dass das nur eine weitere Form der Profitmaximierung ist und dass jetzt auch die großen Studios immer mehr auf diese kleinen Regisseure und diese besonderen Filme setzen, weil was halt immer noch, wir sprechen seit Jahren darüber, was in den USA trotzdem immer noch passiert in dem internationalen Filmmarkt, ist, dass der Mid-Budget-Film halt verschwindet, beziehungsweise immer mehr aus Streaming überlagert wird. Also die Filme, die irgendwo zwischen 20 und 40, 50 Millionen kosten. Und das waren sonst immer so das kreative, erwachsene, künstlerische Rückgrat des Kinos. Also gerade Filme, wie die heute Kultstatus haben, wie Seven oder Fight Club, Gone Girl, ich glaube, selbst Mad Max Fury Road kann man da noch reinzählen.
Drei Fincher-Filme gerade aufgezählt.
Fincher, der Mid-Budget.
Arrival ist Arrival, ja, Mid-Budget. Die verschwinden halt dann doch irgendwie immer mehr oder werden halt irgendwie auf Streaming ausgelagert. Und ich finde es irgendwie bezeichnend, dass es auch zu so einer Entwicklung geführt hat, dass diese Nobody-Regisseure halt nicht irgendwie diesen langsamen Weg über das Mid-Budget-Kino gehen, ja, wie es ja in Fincher und so weiter gemacht haben, sondern halt direkt von diesen kleinen Kinos dann in die Studioproduktion gezogen werden. Also so eine Chloe Zhao zum Beispiel, die erst No Man's Land gemacht hat und damit ja auch den Oscar gewonnen hat, ne? Die dann direkt von Marvel eingekauft wurde für Eternals. Oder auch jetzt Curry Barker, der macht ja jetzt irgendwie für A24 das Reboot zu Texas Chainsaw Massacre. Also das sind irgendwie dann so sehr weite Schritte.
Oder bei Resident Evil ist es ja auch so.
Ja.
Der Weapons-Regisseur.
Zach Cragger,
genau. Wird dann Resident Evil machen. Sah schon gut aus, der Trailer.
Ja. Oder Jordan Peele.
Aber trotzdem,
Peele.
Ist halt weird, ne?
Ja, ja. Der von nicht Jordan Peele, sorry.
Der ist schon, ja.
Ryan Coogler, der von irgendwie ja, vor allem von Fruitvale Station und Creed dann direkt irgendwie zu Black Panther gezogen wird. Also das ist ja nicht unbedingt dann auch immer direkt was Schlechtes. Aber also da verändert sich auf jeden Fall viel. Und eigentlich bin ich der Meinung, dass man den Mid-Budget-Film noch irgendwie hochhalten sollte.
Ja. Total. Also es gibt ja auch gefühlt dann, ne, ich meine, natürlich machen diese Leute eine Entwicklung durch und sie entwickeln ihren Stil weiter. Aber ich habe ein Gefühl, es findet ja trotzdem so keine richtige Entwicklung statt, dass man sich so nach oben baut, sondern dass man so von 0 auf 100 direkt geht.
Ja.
Ja, was heißt 100? Also nur, ist ja nur das Budget, ne? Weil, okay, Black Panther, ja, ist okay. Aber ist mir nicht so positiv in Erinnerung wie jetzt zum Beispiel in Weapons oder sowas. Also.
Ja, aber gerade deswegen, ja, gerade eben, weil es nicht diese Entwicklung
gibt. Ja, genau. Und das ist halt so schade. Also ich kann es verstehen, dass die Leute sagen, okay, das ist meine Chance, jetzt hier ein bisschen Geld zu verdienen und mich vielleicht kreativ danach austoben zu können. Ja, aber dann kommt da echt sowas raus. Und ich glaube, ganz oft schadet halt auch viel Budget, ne, dem Produkt, weil du musst nicht improvisieren. Und manchmal wirst du auch in so ein Korsett gesteckt. Also ich, zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, boah, brauchst du jetzt ein Remake von? Es gibt so viele Teile und das letzte, der letzte Teil von. Das ist ein
Reboot, kein Remake.
Ja, aber trotzdem, ne? Also der letzte Teil ist auf Netflix gewesen, das ist nicht so lang her. Mhm. Und es war wirklich.
Und der war echt nicht gut.
Er hat ein paar schöne Bilder, aber die Story war wirklich langweilig.
Ja.
Und so, ja, komm,
war der nicht nur so 70 Minuten lang oder so?
Ja, ja, war sehr ich hatte kurz. Für Hoffnung, er hat echt schöne Bilder, so ein ikonisches Maisfeldbild oder so Kornfeldbild.
Ein paar nette
Ideen. Aber das reicht halt nicht.
Mhm. Ja.
Und das ist halt so schade, wenn die dann so ein Korsett von so einem Disney-Franchise gesteckt werden. Also gerade so Marvel, so, ja, wie willst du dich denn da groß austoben? Ich meine, da gibt's ja, manchmal haben sie ja einen Plan, was sie da machen wollen, und dann steckst du halt in so einem Marvel-Korsett drin.
Ja.
Und, oder jetzt Texas Chainsaw Massacre. Also.
Ja, man muss halt vorsichtig sein, ob halt nicht dann der Indie-Markt und diese kleinen Kinos. Also diese kleinen Filmproduktionen dann nicht auch direkt diesem profitmaximierenden Korsett irgendwie übergestülpt werden, weil auch hier, wo war das? In Toronto war das, glaube ich, das Backrooms. War es Backrooms oder Obsession? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist einer von beiden. Da gab es einen richtigen Bieterkrieg hinter den Kulissen. Und dann wurde der halt eingekauft.
Ja, Obsession ist tatsächlich schon, das war der.
Das war der, ne? Ja. Und deswegen, es ist jetzt ja auch viral gegangen, ein Beitrag von, ich mach jetzt das Fass auf, es gab ja auch zur Obsession dennoch auch eine Kontroverse, die ja auch zeigt, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil die Artdirektorin des Films, Sally Choi, die hat einen Instagram-Post veröffentlicht, also nur kurz für alle, die das nicht checken, die kannte man gar nicht, also das war halt einfach bis dahin ein Gesicht in dieser anonymen Masse der Filmteams hinter den Kulissen im Indie-Markt, die gesagt hat, als wir den Film produziert haben, niemand konnte ja ahnen, dass der so erfolgreich wird. Ich hange mich hier seit Jahren, ne, obwohl ich schon an sehr vielen Filmen mitgearbeitet habe, von $300 pro Drehtag, also von Drehtag zu Drehtag. Und ich habe mit dem Film nur $6,700 verdient. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten, ne, wenn man das so hört, $6,000 für eine Filmproduktion, die irgendwie drei Monate gedauert hat, das ist doch okay Geld. Also erstmal ist das nicht so viel Geld, wenn man denkt, wie lange das ist. Und vor allem, gerade in der Filmwelt müssen sich Leute immer zwischen den Produktionen arbeitslos melden und dann oder auch in Kellnerjobs gehen und so weiter und so fort und kriegen dann aber halt für Produktionen immer relativ viel, müssen dann aber auch lange von dem Geld leben und wirklich in irgendwelchem Luxus schwelgen da die allerwenigsten. Und Choi sagt, dass sie auch nicht nur ihren Job machen musste, sondern wie das bei diesen Produktionen so üblich ist, auch Einkäufe tätigen musste. Sie war Fahrerin, Produktionsassistentin, Statistin. Und ihre Kritik ist, die Filmbranche baut auf schlecht bezahlter Crewarbeit auf, auf dem Rücken teils höchst talentierter und kreativer Menschen, während dann bestimmte Leute aber enorme Gewinne erzielen. Und es ist gar nicht so, dass jetzt alle gesagt haben, ja, Sadie Choi, cool, du hast recht, du bist die Kämpferin des Proletariats und so weiter und so fort. Nein, auch ihre Meinung ist jetzt höchst umstritten, weil zum einen, ich mache jetzt wieder zwei Seiten auf, zum einen, ja, sie kannte die Gage vor Drehbeginn und hat trotzdem unterschrieben. Vertragsrechtlich ist die Sache ja auch ganz, ganz klar. Und so eine Indie-Produktion wie Obsession hat nun mal auch Risiken und die tragen ja auch Produzenten und Investoren. Und wäre der Film gefloppt finanziell, dann hätte sie ja auch nichts irgendwie von ihrem Gehalt zurückgegeben. Und viele kritisieren, der Herr, ja, du bist doch selber schuld, hättest du doch mal besser einen Gewinnanteil ausgehandelt. Ich sage, sowas ist eigentlich gar nicht möglich, das kannst du vergessen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es ja eigentlich ein systemisches, strukturelles Problem ist.
Ich wollte gerade sagen, nur weil das ja rein theoretisch rechtlich alles okay da gelaufen ist, ist ja eigentlich so das System dahinter, also dass man das mal überdenken sollte vielleicht. Ja.
In Deutschland wurde das gemacht, denn es gab den Fall von, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Joost Vacano, das ist ein deutscher Kameramann, der hat das Boot gemacht. Mhm. Und der hat 2008 geklagt, auf Nachvergütung. Ja. Ja. Der hat auf Nachvergütung geklagt, weil der Film auch immens erfolgreich ist. Und da gibt es im Urheberrecht die sogenannte Fairness-Klausel. Die ist nicht verhandelbar. Die kannst du auch nicht ausschließen. Das heißt, wenn ein Werk unvorhergesehen erfolgreicher ist, müssen die Beteiligten besser vergütet werden. Mhm. Und dass das in den USA, das ist halt super Kapitalismus, dass das nicht da einfach etabliert ist. Weil hier ist das nicht verhandelbar tatsächlich. Also wenn wir jetzt was machen, das kostet wenig Geld, es nimmt Milliarden ein, dann müssen alle beteiligt werden.
Ja. Also das ist ja auch genau das, was dann auch viele andere sagen. Also, ne, lasst uns doch jetzt nicht irgendwie auf Sally Choi einprügeln, so egal wie jetzt vertragsrechtlich die Lage aussieht, sondern lasst uns doch allgemein versuchen, irgendwie die Leute besser zu bezahlen oder mit Boni zu beteiligen, wenn es eben dann einer dieser seltenen Fälle ist, dass ein Film wie Obsession halt so dermaßen an den Kinokassen explodiert und einfach die Leute auch die Früchte ernten ihrer kreativen Arbeit und der ganzen Leidenschaft, die sie in diese Projekte hineinfließen haben lassen. Und jetzt fordern auch viele in den Kommentaren und auf Social Media und so weiter, dass das Team von Obsession doch jetzt auch mit einer Bonuszahlung beteiligt werden.
Total. Also ich meine, so Curry Barker, wenn die Rechte wirklich für 15 Millionen gekauft worden, hat er 15 Millionen. Theoretisch könnte er auch machen.
Nee, er hat ja nicht das, also das ist ja, er kriegt ja nicht das gesamte Geld. Das ist ja nicht so, dass er der alleinige Besitzer des kreativen Stoffes ist. Also ja, da wäre ich vorsichtig.
Das Urheberrecht in den USA sieht doch noch ganz anders aus. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das da irgendwie so ein Total Sellout ist, ne, dass du quasi alle deine Rechte überschreiben.
Also man darf sich das ja auch nicht, das ist ja auch kein YouTube-Sketch, den er gedreht hat. Da ist ja schon trotzdem eine
Produktion. Ja, nein, 100%. Also Gottes Willen, also es wäre ja nur für den Fall, dass er da wirklich so mit arsch viel Geld nach Hause gegangen wäre. Aber also ich finde auch, das ist so etwas, was so systematisch natürlich irgendwie auf jeden Fall überdacht werden muss, weil ich glaube, das ist, wenn du diesen Job dein Leben lang machst, das ist unfassbar stressig, so von Job zu Job zu tingeln, das ist übelst unsicher, wenn dann eben dann noch ein Streik kommt und alles mögliche, wenn du dann, also es ist, das nagt an dir physisch als auch psychisch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch eine harte Branche einfach. Ja. Und ich finde, das ist halt, das eröffnet gerade einfach so eine Grundsatzdiskussion, wer erschafft den Wert eines Films und wer sollte wie beteiligt werden. Aber diese, also das war ja, für mich ist das nur dieser Post von Sally Choi so ein Auslöser, vielleicht darüber zu sprechen, so wie laufen diese Prozesse ab und kann man das Ganze irgendwie fairer gestalten und zwar ganz systemisch, so ganz so an der Basis.
Es ist ja auch so in der breiten Öffentlichkeit, also so, niemand kennt in der breiten Masse jetzt irgendein Art Director. Ist immer so, kennt Regisseur, wenn es hochkommt, die Person an der Kamera vielleicht noch und halt die HauptdarstellerInnen und sowas. Also das ist sowas. Und deswegen ist es, glaube ich, ja auch schwer, so, sich so einen irgendwie, ja, so einen öffentlichen Ruf dann aufzubauen mit als Art Director.
Ja, klar.
Und dann Geld zu verdienen. Weil klar, die Person, die jetzt im Rampenlicht steht, ist halt Curry Barker und die Hauptdarsteller. Und die können halt natürlich da profitieren. Ist auch okay, aber alle anderen fallen dann manchmal vielleicht ein bisschen zurück.
Ja, aber auch wenn Sally Choi jetzt viel Kritik abbekommt und viele sich auch gegen sie stellen, so von wegen, ja, du hast das selber so ausgehandelt, sei doch froh. Also trotzdem ist es ja auch ein Stück weit mutig von ihr oder man könnte es auch negativ auslegen, selbstzerstörerisch, sich so öffentlich zu äußern, weil sich natürlich weitere Produktionen dann auch.
Kommt also auf eine schwarze Liste vielleicht,
das
ne?
Das kann so von wegen, was kann natürlich sein. Und
ja,
von
aber
daher,
irgendwer muss es ja auch mal.
Irgendwer muss es mal.
Also ansonsten lässt man sich alles gefallen.
Ansonsten läuft es so wie ein Disclosure Day.
Ja.
Worüber wir gleich reden werden.
Ist ja die Frage, was lief vorher hinter den Kulissen? Also hat sie mit ihm gesprochen oder sowas oder mit irgendwem, der da Verantwortung hat? Oder ist das einfach so, boah, ich poste das jetzt ohne mit ihm gesprochen zu haben? Man weiß es ja nicht so genau, oder? Also deswegen schwierig, aber ich finde es gut, dass generell die Diskussion in die Öffentlichkeit dann irgendwie kommt.
Ja.
Irgendwer muss irgendwie immer leiden auf dem Altar dieser Diskussion.
Ich glaube, man, man muss sich einfach auch nochmal wirklich vor Augen führen. Man denkt ja immer so, ach, Hollywood, das ist so ein glamorous Showbusiness. Aber wirklich profitieren tun halt nur die A-Lister und wirklich so große Namen. Also die anderen kommen damit so gerade über die Runden.
Ich glaube, es geht einfach auch Sally Choi darum, einfach es geht, glaube ich, um das Thema fairere Verteilung.
100%. Und man muss ja auch sagen, das ist eigentlich ja der Großteil an Hollywood. Also das sind ja die meisten Leute arbeiten hinter den Kulissen und nicht vor den Kulissen und verdienen
Und die Diskussion ist ja auch nicht neu, ne? Wenn ich mich recht erinnere, ne? Universal Artists, glaube ich, wurde ja gegründet, um gegen dieses Studiosystem zu gehen. Also das waren halt.
Meinst du United
Artists? United Artists war es. Gibt's auch nicht mehr, oder? Ich weiß nicht.
Nee.
Es fiel mir gerade nur spontan, deswegen bin ich nicht vorbereitet. Aber das wurde ja seinerzeit aus dem Gedanken gegründet, lass mal uns besser gegen die großen Studios angehen können, damit wir besser dastehen.
Ja.
Und auch sie haben ja auch krass mit Gewerkschaften in dieser Branche.
Ja.
Das ist schon.
Oh, United Artists gibt es immer noch.
Okay, sehr
gut. Aber da müsste man sich jetzt wirklich
hineinfuchsen.
So tief hatten wir eigentlich gar nicht vor reinzugehen. Wir wollten einfach nur ein bisschen darüber sprechen, warum man sich Obsession nicht entgehen lassen sollte 100%. In diesem Kinojahr.
Ja.
Wobei man ja auch da sagen könnte, das ist auch wieder ein weiterer Vertreter in diesem neuen Genre Elevated Horror. Also Horrorfilme, die irgendwie für viel mehr stehen und viel tiefgründigere Themen, also die ihr Monster irgendwie metaphorisch aufladen und so weiter. Wobei ich auch argumentieren würde, das war eigentlich beim Horrorfilm schon immer der Fall.
Kannst du immer so sehen,
nur halt nicht in dem Ausmaß.
Ja.
Bei Fragenstellen kannst du es auch schon sagen.
Also natürlich.
Vor allem bei
Fragenstellen. Aber das kommt auch immer auf den Zeitgeist an. Ich glaube, wir leben in einer Zeit mit Internet, wo auch viel interpretiert werden kann, wo es viele Themen in der Öffentlichkeit gibt, die viel breiter wahrgenommen werden, weil Frankenstein wurde, also der Universal Frankenstein, wurde ja zu seiner Zeit ganz anders wahrgenommen. Da war das Monster ein Monster, da wurde auch eine Szene rausgeschnitten, umgeschnitten, wenn er das Kind quasi ins Wasser wirft. Und es war ein von Monstern. Heute sieht man das eher als tragische Figur.
Ja.
Also immer der Zeitgeist von Filmen spielt halt auch eine Rolle. Und jetzt ist, glaube ich, mehr so ein bisschen mehr Bewusstsein in den Leuten auch, halt durch Öffentlichkeit auch. Und dadurch werden Filme auch ein bisschen anders wahrgenommen und dann auch anders produziert.
Ja, und eben, genau wie du sagst, aber auch also nicht nur in unterschiedlichen Zeiten, sondern einfach auch von unterschiedlichen Gruppen sehr unterschiedlich gelesen. Und ich glaube, Obsession ist auch so ein Fall, der einfach auf sehr, sehr unterschiedliche Weisen wahrgenommen wird. Und da muss man so ein bisschen offen sein, dass man den auch anders lesen kann. Ich glaube, es liegt bei Obsession aber auch sehr viel daran, und das ist für mich mit die größte Stärke des Films, dass er so viel vom Horror eben in unserer Fantasie überlässt oder nicht visuell zeigt und vieles so im Argen lässt, wo du selber aktiv zuschauen musst, um dir diese Lücken zu füllen. Da musst du bereit sein für.
Und diese Unberechenbarkeit. Das ist sowas für mich, das ausgemacht hat. Oh, wo, was kann jetzt noch passieren? Oh mein Gott, was für absurde Sachen kommen jetzt noch? Also absurd im positiven Sinne. Ja. Und das hat es für mich auch so ausgemacht.
Lenny, du hast den schon zweimal gesehen.
Ich also, Lenny, bist du obsessed mit Obsession?
Ich bin obsessed mit Obsession. Ich finde, der zieht beim zweiten Mal sogar noch ein bisschen mehr, weil man auf gewisse Sachen achtet. Und also ich will nicht zu viel verraten. Also schaut diesen Film auf jeden Fall. Wir werden nicht müde, über diesen Film zu reden. Wir werden wahrscheinlich in zwei Wochen auch nochmal drüber reden.
Am Ende des Jahres wahrscheinlich auch nochmal auftauchen.
Aber lass uns auch nochmal ganz kurz über Backrooms sprechen. Denn ich sehe den erst morgen. Morgen ist erst die Pressevorführung zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also ich kann höchstens irgendwie nächste Woche drüber sprechen. Wie gut, ja komm, ich überlasse dir einfach mal die Manege. Ich meine, du hast ja jetzt bald eine Kritik zu Backrooms im Petto, wo die du ein bisschen ausführlicher darüber sprichst. Aber was genau ist dieses Backrooms?
Also das wird auch in der Kritik erklärt. Also deswegen schaltet nächste Woche Dienstag
mal auf dem YouTube-Kanal. Dann machen wir es hier nochmal.
Ja, also dieses Backrooms-Phänomen, das reicht bis ins Jahr. Oh, ich glaube, das gesamte Backrooms-Ding jetzt zu erklären, wird vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Aber es ist praktisch ein Internet-Mythos, eine Creepypasta, also eine digitale Horrorgeschichte. Und die hat sich so ein bisschen verselbstständigt und der YouTuber Kane Parsons hat auf seinem YouTube-Channel Kane Pixels 2022 seinen ersten Kurzfilm zu diesen Backrooms erstellt. Das sind endlose Bürogebäude,
menschenleer,
so liminal spaces, sagt man, also Orte, die einem vertraut vorkommen, aber die entfremdet sind und wo man sich einfach unwohl fühlt.
Ich glaube, das kennt jeder. So, ich muss immer so an Hotellobbys denken mit so Teppichböden, die aus irgendeinem Grund immer gelb sind und Muster haben. Menschenleer ist sehr wichtig. Verlassene Schwimmbäder, leere Pools.
Genau, wo eigentlich das Leben tobt, wo dann nichts ist.
Richtig.
Genau. Ja.
Und das hat er gemacht. Also der hat, also dieser Backrooms-Mythos, der existiert schon, wie gesagt, so seit 2019 und es gibt verschiedene Level und es ist so ein bisschen plumper. Aber Kane Parsons hat dem Ganzen so eine ganz große narrative Story gegeben. Also so, die ist sehr vielschichtig und es gibt noch so ein Unternehmen, was damit eine Rolle spielt. Und es geht darum, diese Backrooms zu erforschen und da drin sind auch ein paar gruselige Sachen gehen da ab.
Frankenstein läuft da rum.
Richtig. So, weiß ich nicht. Das Finanzamt ist da drin.
Dein alter Mathelehrer.
Mein alter Mathelehrer. Das war ganz schlimm. Ich habe in der 9. Klasse hatte ich einmal einen Pulli an. Mein Mathelehrer kommt rein und er hat den gleichen Pulli an.
Oh Gott.
Kannst du noch sagen, was für ein Pulli?
Es war einfach so ein grauer Pulli.
Also neutral, weil ich entweder sehr neutral.
Da war ein Spruch drauf.
Also entweder hattest du so einen Opa-Pulli an oder er hatte so einen Kinderpulli.
Ich sag, das war so ein Malle-Gag-Pulli. Stand
Mathe ist cool.
Mathe ist cool. Er lutscht sich nicht von allein.
Wir waren so richtige Mathe-Talente. Wir waren auf Abschlussfahrt in Florenz und da lief uns auf einmal so ein Mathe-LK aus einer anderen Schule und sowas. Und die hatten alle T-Shirts an, das gleiche T-Shirt und da drauf stand, treffen sich zwei Geraden, sagt die eine, beim nächsten Mal gebe ich einen aus. Und wir so, hä?
Noch, sag nochmal, treffen sich zwei
Geraden? Zwei Geraden, sagt die eine, beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, gebe ich einen aus. Und wir so, hä? Und zwei Geraden schneiden sich nur einmal, deswegen.
Ach so.
Verstehst du? Ja, und okay. Wir standen nicht so, ich verstehe. Hä?
Das Ding ist.
Du musst nachfragen bei Mathe.
Ich verstehe. Das Ding ist, ich bin ultra schlecht, also wirklich wahnsinnig schlecht in Mathe. Und dass ich das gerade verstanden habe, das gibt mir gerade so viel.
Ja, schön, ne? Ja, ich schicke Mathe, was ist 7 plus 4?
In Backrooms geht es um.
darf ich noch einen Witz erzählen?
Gerne, Mathe-Witz, bitte.
So rüber geschoben wurde. Ich fand den tatsächlich, der ist so dumm, aber auch irgendwie genial. Mhm. Soll ich den erzählen?
Ja, erzähl.
Ja, erzähl bitte.
Ich liebe das so, Spannung aufzubauen, weil jetzt kann der gar nicht gut ankommen.
Du jetzt. Doch.
Was ist der Lieblingsfilm von Rettungssanitätern?
Der Lieblingsfilm von Rettungssanitätern?
Mhm. Keine Ahnung.
Bambi. Warum? Weil es ein Reanimationsfilm ist. Oh Gott. Komm, der ist nicht so schlecht.
Ich finde ihn gut.
Aber der ist so bemüht.
Der ist sehr bemüht, ja. Der ist schon sehr.
Reanimation. Ja.
Ich finde ihn gut.
Ja, find gut.
Ja.
Find ich stark.
Ja.
Ja.
Wie ist, Lenny, du bist Fan von der Backrooms-Serie auf YouTube, richtig?
Richtig.
Wie lang ist das, wenn man sich das so an einem Abend hinsetzt? Kann man das an einem Abend gucken?
Ich glaube schon. Also kann man gut. Also vielleicht auf zwei Abende verteilen. Also es ist so, die sind wirken auch sehr zusammenhangslos, weil er wirklich so dieses Worldbuilding auch kreiert, indem er so abstruses Zeug auch so reinwirft. Also diese Filme sind generell sehr abstrus, funktionieren sehr viel über Atmosphäre und sehr viel über Vibes und das Storytelling wird so über mehrere Teile halt eben so gestreckt und das ist eben so dieses Interessante daran. Und jetzt kommt halt dieser Kinofilm dazu und als das angekündigt wurde, ich war gehypt ohne Ende. Und
ich weiß.
Ich habe mir nichts anderes geredet. Und
Lenny, was isst du heute zum Mittag? Boah, Backrooms, ich muss Backrooms sehen. Wann kommt Backrooms?
Ja, ich weiß, ich war obsessed mit Backrooms. Und in dem Film geht es jetzt, versucht man halt eine Geschichte zu erzählen, womit man Fans zufriedenstellt, als auch ein Publikum, was noch nie von Backrooms gehört hat.
Das ist ein weiter Spagat.
Und ob der gelingt, das verrate ich in der Kritik.
Okay. Nee, komm, sag, wie fandst du den Film?
Ich fand den Film, ja. Ich bin ein wenig enttäuscht.
Oh.
Ich bin gleichzeitig wahnsinnig begeistert von diesem Film. Für mich ist das visuell eine 10 von 10. Also wirklich besser geht es nicht. Diese Backrooms, die Kane Parsons mit Blender, also mit einem Animationsprogramm, erstellt hat, jetzt wirklich mit einem richtigen Set zu sehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist richtig toll. Ja. Sieht wirklich grandios aus. Das große Problem ist halt, dass dieser Film diesen Spagat schaffen muss.
Ja.
Sowohl Fans als auch ein neues Publikum zufrieden zu stellen. Und das gelingt nicht. Also am Ende des Tages sind beide Seiten nicht wirklich zufriedengestellt.
Ja.
Denn dieser Film, also Backrooms ist am stärksten, wenn er über Atmosphäre funktioniert. Und ich habe ein Gefühl, die Story drängt sich zu sehr in den Vordergrund und die neuen Figuren drängen die stärkste Figur, die Backrooms, nämlich nach hinten. Und das ist so sehr schade. Die erste Hälfte ist bärenstark, ich war komplett gefesselt und dann verliert sich der Film in diese typische A24 Elevated Horror Trauma Dump Geschichte.
Ja, ich verstehe.
Und da ist er wirklich dann auch schwach. Mhm. Und das hat es für mich so ein bisschen zerstört.
Dabei spielt doch sogar Dings mit, unsere Lieblingsschauspielerin Renate Reinz, ne?
Das stimmt. Sie macht das auch gut und ja, aber leider so, ne? Bringt es auch nicht, wenn dann die Story dahinter dann eben nicht so dolle ist. Trotzdem ist es eine ganz klare Empfehlung und wie ich dann noch mehr zu denke, das könnt ihr in der Kritik halt eben euch anhören. Aber für mich ist es wirklich. Also schaut euch den an, der ist wirklich, der hat eine Sogwirkung, der ist toll.
Glaubst du, da gehen Leute raus und sind richtig begeistert? Also glaubst du, die wird es auch geben, die Menschen, die damit richtig Spaß haben werden?
100%. Also ich glaube, dass die wenigsten, also ich glaube, niemand wird diesen Film schlecht finden. Also das, ich glaube, das geht nicht. Dafür ist der wirklich visuell zu stark und da übertrumpft dieser Film wirklich so in jeglicher Hinsicht.
Dare I say, ich glaube schon, dass einige Leute den schlecht finden.
Ja, was heißt, ja, also 100% auch, ne? Also wird es immer geben. Also hast du immer, aber ich glaube trotzdem, dass sehr viele da auch vor allem diese erste Hälfte mit nach Hause nehmen werden, wo auch sehr viele Found-Footage-Aufnahmen drin sind, die eben an die Webserie erinnern.
Ja.
Und die zweite Hälfte kommt dann wirklich so mit cinematischen Aufnahmen dann eben so daher.
Verstehe.
Und das ist so viel jetzt zu den Backrooms. Das war sehr.
Was würdest du sagen für Leute, die jetzt komplett neu sind? Sollten die erst den Film sehen und sich dann die Websachen angucken oder erst mal ein paar Websachen oder vielleicht sogar alles und dann den Film?
Das ist eine gute Frage.
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Also das Ding ist, ich habe ein Gefühl, diese Webserie ist vielleicht sehr unzugänglich. Also dass man sich sehr da reinfuchsen muss, was hat das alles zu bedeuten. Also schaut euch auf jeden Fall den allerersten Shortfilm von ihm an. Das ist eine gute Vorbereitung, würde ich sagen, eine sehr solide. Und danach müsst ihr dann entscheiden, ob ihr Bock auf dieses Worldbuilding habt oder nicht. Weil dann könnt ihr euch auch einfach direkt den Backrooms-Film anschauen. Okay. Weil der tut so semi was fürs Worldbuilding.
Mich erinnert das an Marble Hornets, alles, was du über Backrooms sagst. Das
ist ja auch so
eine. Marble Hornets ist eine grandiose Webserie, die ist sehr, sehr, sehr alt. Die hat viele, viele Jahre auf dem Buckel, aber die hat so auch ganz klein begonnen. Da geht es ja auch um einen Filmemacher, der. Wie war das? Der findet den Film seines Freundes, der beim Dreh gestorben ist. Irgendwie
richtig.
So. Und dann versucht er herauszufinden, was mit dem passiert ist. Der ist verschwunden oder so. Ich weiß es nicht mehr. Gestorben oder verschwunden. Und dann versucht er herauszufinden, was mit dem passiert ist. Und dann entwickelt sich so eine ultra wilde Story. Ist da nicht auch der Slenderman so mit entstanden?
Der ist nicht. Also, das Slenderman-Hype wurde. Also, Slenderman wurde damit eingebaut.
Ja,
so. Und das ist eine grandiose Serie.
Also, ja, die ist toll.
Ich finde die toll.
Also, die war dann auch. Also, die hat auch YouTube ausgelöst. Die Möglichkeiten, dann wurden verschiedene Kanäle aufgemacht von den verschiedenen Wesen und so weiter. Es ging in wirklich wilde Richtung und Marble Hornets ist auch sehr empfehlenswert, aber das ist auch, also da muss man sich wirklich reinfuchsen. Das ist ein undurchschaubares Werk, das ist auch sehr unzugänglich.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, das sage ich auch in der Kritik, das ist so diese Generation, die so mit Creepypastas aufgewachsen ist wie ich, die haben so ein ganz, ganz interessanten Reiz, weil als ich das damals als Jugendlicher wahrgenommen habe, so meine ersten Creepypastas gelesen habe, da war erwachsenen Menschen war klar, ja, ist Bullshit, das sind fiktive Horrorgeschichten, aber als mit jugendlichem Leichtsinn habe ich gedacht, ganz ehrlich, dieses verfluchte Sonic-Spiel, was dich tötet, ist echt. Und es hat sich halt damals auf dem Schulhof, hat man sich das so erzählt, da gibt es dieses verfluchte Majora's Mask-Spiel mit diesem Ben Drowned oder diese eine verfluchte SpongeBob-Folge, wo der Thaddeus sich sehr umgebracht hat. Also es ist...
Ja, aber also, das gab es schon immer, dass Leute sich irgendwas erzählt haben, aber das, nee, auch wieder durch das Internet wird das alles so ein bisschen
aufgebaut.
Kanalisierter alles.
Und ja.
Das ist schon, ich finde das eigentlich ziemlich geil. So.
Ich finde, ich liebe auch Creepypasta. Ja. Also, das ist bei mir war, hat das nie so, vielleicht ist das wahr, dass das irgendwann mal
in
Russland
so
passiert ist und so weiter.
Ach, das nee, Love-Experiment. Ach, ist ein bisschen spooky halt einfach so.
Aber es macht auch einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, es ist wie eine Gespenstergeschichte zu lesen und sowas. Genau. Und so, also sich mal kurz, ganz kurz vorzustellen, wenn es wirklich so wäre.
Ja.
Und das macht halt den Reiz, finde ich, aus.
Ja, diese urbanen Legenden, also kennt man ja einfach so, dass man sich die so früher so erzählt hat. Aber wie gesagt, ich glaube so, durch das Internet mit Creepypasta sind die halt eben auch globaler geworden einfach. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mich einfach gefreut, dass mit Backrooms so ein guter Creepypasta-Film jetzt einfach kommt.
Mhm.
Und dass er vielleicht auch die Weichen legt für noch mehr
Creepypasta-Verfilmungen. Man hätte letztes Jahr auch denken können, dass sowas wie Exit 8 durchgeht.
Der geht ja so ein bisschen in die Richtung mit diesen verlassenen bzw. weirden Alltagsorten.
Ja.
Aber boah, der hat sich echt ein bisschen.
Aber der Film gezogen. War leider, ja, der war nur so okay. Der war wirklich nicht so gut, dass der sich, also deswegen hat der nur ganz kleine Wellen geschlagen. Ja. Ganz im Gegensatz zu den Filmen, die wir jetzt in den Film-News besprechen. Oh yeah! Ja, bei all dem Lob gegenüber den kleinen Filmen, die so erfolgreich sind, ist jetzt der erste Film von 2026, hat sich durchgesetzt, der über 1 Milliarde US-Dollar eingenommen hat dieses Jahr. Und es ist Super Mario Galaxy.
Ja,
der ist Überraschung. Jetzt, ja, der ist jetzt bei 1 Milliarde und man muss dazu sagen, der erste hatte auch schon 1,3 Milliarden US-Dollar eingenommen. Und damit ist es einfach eine der erfolgreichsten Animationsfilmreihen überhaupt.
Ich finde es auch so interessant, hier die 1-Milliarden-Marke wurden die Jahre zuvor immer später aufgestellt. Das ist jetzt endlich mal wieder so recht früh im Jahr, dass die 1-Milliarden-Marke geknackt wurde. Und davor das Jahr, also das letzte Mal, dass das der Fall gewesen ist, ist halt mit Super Mario Brothers gewesen, dass das nochmal so früh gewesen ist.
Ja, und vor allem steht jetzt auch Michael bei 900 Millionen und wird sehr wahrscheinlich auch die Milliarden-Marke knacken. Ja, also,
wird der zweite Teil wahrscheinlich kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also übrigens auch bei Backrooms und Obsession, ich habe da gar keine Zweifel, dass da nicht auch noch an irgendwelchen zweiten Teilen und Spin-offs und so weiter gearbeitet
wird. Ich brauche das wirklich nicht.
Nee, überhaupt
Backrooms
nicht.
Kann ich mir schon eher vorstellen, dass man halt vielleicht, ne? Ich habe es ja nicht gesehen, aber die Lore, glaube ich, würde es vielleicht hergeben.
Es wird hier aktuell die ganze Zeit gesagt, dass es wird ein zweiter Teil kommen. Kane Parsons hat in einem Interview jetzt gesagt, dass da noch nichts offiziell bestätigt ist, aber dass er auf jeden Fall Interesse daran hat, noch mehr über diese Welt zu erzählen. Und ich glaube, dass wenn A24 auf diese Zahlen schaut, dass die da auch Bock drauf haben, weil es ist der erfolgreichste A24-Film bisher.
Das ermöglicht ja auch dann hoffentlich andere Filme.
Ja.
Egal. Auf jeden Fall, Backrooms ist übrigens auch in Südkorea ein massiver Hit. Da ist er nämlich auch schon raus. Wie ist das in Deutschland? Wann kommt er in Deutschland raus?
Nächste Woche.
So.
Deswegen auch die Kritik.
Aber in Südkorea, und da wollen wir ja auch mal rüberblicken, weil wir sprechen sehr viel über Hollywood und das amerikanische Indie-Kino, über wie sie alle heißen. Der Film Gunche, falls ich das richtig ausspreche, bricht in Südkorea alle Rekorde. Hierzulande oder international ist der Film besser bekannt unter dem Titel Colony.
Mhm.
Und ich durfte Colony auch schon sehen in Cannes. Und Jonas und ich hatten da eine lustige Diskussion.
Oh.
Weil es so war, dass, ich habe das ja jetzt schon mehrmals gesagt, und wir reden oft genug über Cannes, aber deswegen fahren wir ja auch dahin. Und da ist es so, du kannst gar nicht alle Filme sehen. Das ist unmöglich. Es laufen 4, 5 Filme gleichzeitig in 7 verschiedenen Kinos. Und du kannst nicht alles sehen, was du sehen willst. Und du willst dich ja auch nicht nur auf die großen Filme irgendwie konzentrieren. Du willst ja auch immer mal wieder. Dann interessiert dich dieser kleine Film von dieses Erstlingswerk. Dann dieser Film aus Chile von bla bla bla. Dieser Horrorfilm klingt spannend. Und dann, bei mir ist das so, ich versuche das dann zu mischen. Dann so ein paar Must-Sees, so die großen Filme, die halt gehypt werden in Cannes, die dann irgendwie jeder sehen will. Aber auch dann die Sachen, die mich interessieren. Und es war so, dass an dem einen Tag der Film Club Kid und Colony gleichzeitig liefen. Und ich habe es geschafft, mir für beides Tickets zu grabben. Das heißt, ich musste entscheiden. Es war nicht möglich, beide gleichzeitig, also beide zu sehen. Club Kid war zu diesem Zeitpunkt noch ein völlig unbekannter Film. Da hat noch niemand drüber gesprochen. Und mittlerweile hat A24 ja Club Kid aufgekauft und das ist so der Sleeper-Hit von Cannes geworden. Und ich glaube, Club Kid, wenn der mal rauskommt, der wird wirklich ein Kult-Following und so weiter haben. Jonas hat Club Kid gesehen und sich komplett in diesen Film verliebt. Ich habe entschieden, ich guck den anderen, ich guck Colony. Weil, ja, der Regisseur hier, Yeon Sang-ho, den kennt man, der hat Train to Busan gemacht. Und das ist dieser eine südkoreanische Zombie-Film, der so geil ist, der so einen Spaß macht, der in diesem Zug spielt. Ich habe den Film viermal gesehen und viermal abgefeiert. Der hat danach eine Fortsetzung gemacht, die heißt Peninsula. Und die ist grottenschlecht. Sorry, ich sag's ganz offen, ich fand die miserabel. Und der hat ein Prequel gemacht, nämlich hier Soul Station.
Der animierte Zombie.
Genau, und den fand ich auch nicht besonders
gut. Ja, der war nur okay.
Aber bei Colony hieß es, ja, das ist einer der teuersten Zombie-Filme aller Zeiten. Das ist das Ding, so.
Ist jetzt nicht so der Verkaufsding, ne? Finde ich so, das ist der teuerste.
Ja. Also. Ja, ja, nee, ist es auch nicht. Aber gerade bei ihm kann man ja schon dann auch was erwarten.
Ja, eigentlich schon.
Und ich bin in Colony gegangen, hab den gesehen. Es geht um ein Einkaufszentrum, in dem eine Biotech-Konferenz stattfindet. Und ein Virus bricht aus, der alle in Zombies verwandelt.
Mit Biotech?
Also, BioNTech. Also Biotechnologie.
Ach so, ich dachte, die werden alle so, hätten sie so modifiziert, dann hätten sie so Zombies mit irgendwelchen Rechnern eingebaut.
Nee.
Schade. So, nee, schade. Oh, man erwartet. Aber ich habe eine Filmidee.
Ja, die ist auch sehr gut, ja. Aber man hat sich trotzdem, also das ist, klingt soweit so unspektakulär, aber man hat sich sehr viele Kniffe überlegt, warum dieser Film dann doch was ganz Eigenes ist. Mhm. Zum einen agieren die Zombies dann so als kollektive Masse, daher auch der Titel, dieses Colony, spricht nämlich Ameisenkolonien.
Also das, schwarmbewusst.
Genau, so eine Schwarmintelligenz. Und die Zombies entwickeln sich so ganz subtil im Film von Szene zu Szene weiter und werden immer klüger.
Das sind einfach die Borg.
Ja, so, ja, das ist, pass auf, weil ich würde sagen, mein Kurzfazit zu diesem Film ist so, nimm das Hochhaus aus The Raid, pack eine Gruppe von Überlebenden rein, wie in Dawn of the Dead, und gib den Zombies so ein weirdes, Borg-artiges Kollektivbewusstsein oder auch wie in der Serie Pluribus zum Beispiel. Und dann hast du diesen Film, der auch in seiner gesamten Visualität und seiner Erzählung aufgebaut ist wie ein Videospiel, weil es auch so ein bisschen levelartig ist.
Okay.
Ich sag so viel, ich habe das gar nicht so bereut, dass ich den gesehen habe. Der Film ist insane.
Mhm.
Der hat einen unfassbaren Production Value. Der sieht ultra krass aus. Vor allem haben diese Zombies auch so eine eigene visuelle Welt, weil die auch so ein, jetzt darfst du lachen, Marius, die verschießen so ein komisches weißes Sekret, das dann überall so an den Wänden hängt und so. Das sieht einfach auch ekelhaft aus teilweise. Und es ist auch, was ich so an dem Film mochte, ist, dass die, gerade die Protagonistin, das ist so eine Forscherin, dass die tatsächlich sehr clever agiert und sehr klug ist und immer wieder gewiefte Wege findet, dann diese Massen zu umgehen und so weiter und so fort. Die ist sympathisch. Und deswegen hatte ich doch sehr viel Spaß mit diesem Film. Ich finde nicht, dass es an Train to Busan rankommt oder so dieser ganz, ganz große Wurf ist. Dafür hat dann doch irgendwie so das gewisse Etwas gefehlt. Aber ey, ich fand den geil. In Südkorea ist das gerade der Hit schlechthin. In Deutschland hat der leider noch keinen Start, aber das wird noch kommen.
Safe.
100%.
Cool. Ja.
So. Ja, das wollte ich nur noch zu Colony gesagt haben.
Ist notiert. Ist auf meiner Watchlist.
Willst du den gucken?
Der ist drauf.
Ja, da will ich gucken. Gehen wir zusammen in die Presse.
Aber auch und Club Kid müssen wir
uns dann angucken. Auf jeden Fall. Club Kid, also Club Kid ist halt
Um jetzt sag ganz kurz, wo es um Club Kid geht.
Kennst du noch den Adam Sandler-Film Big Daddy?
Ja.
Da geht es ja um einen Typen, der auf den Sohn von einem, ich glaube, Bruder oder Kumpel oder so aufpassen muss. Und dann, obwohl er so ein Loser ist, der sein Leben nicht auf die Kette kriegt, dann plötzlich halt diese riesige Verantwortung hat, sich aber komplett mit diesem Kind dann irgendwann super gut versteht. Und dann entwickelt sich so eine super süße Story. Das ist das nur in, stell dir die A24-Version davon vor. Erwachsener, ein bisschen härter, emotionaler, aber trotzdem diese Geschichte. Also es geht um einen Typen, der quasi Club Kid ist, weil er halt in Clubs rumhängt, Drogen nimmt, Party macht und so weiter und so fort. Und dann aber plötzlich auch diese Verantwortung bekommt, auf ein Kind aufpassen zu müssen. Und er soll so unglaublich süß sein, dieser Film. Also der hat tatsächlich in Cannes sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, weil den sehr viele sehr geliebt haben dort. Und deswegen, muss Jonas mal genauer erzählen. Aber der hat schon in dem Podcast sehr ausführlich drüber gesprochen.
Freue ich mich drauf. Übrigens, Fun Fact nochmal hier zu Big Daddy.
Ja.
Den ja Dylan und Cole Sprouse, den Jungen. Also,
echt?
Ja, also Hotel, also die Zack und Cody von Hotel Zack und Cody.
Krass, das ist gut. Das wusste ich noch nicht mal.
Doch.
So, das ist dein Gen-Z-Bezug zu Big Daddy.
Das ist mein Gen-Z-Bezug zu Big Daddy. Nie gesehen, aber ich wusste das irgendwie noch.
Aber ich weiß etwas, was du gesehen hast, worüber ich jetzt auch noch ganz kurz sprechen möchte. Mhm. Nämlich eine Serie, die jetzt offiziell eine zweite Staffel bekommen hat, wo alle gesagt haben, what? Die hat auf IMDb 3,6, was ein miserabler Wert ist. Und ich kenne diese Serie nur deswegen, weil da ganz große Stars mitspielen, aber weil jeder sagt, dass diese Serie hundsmiserabel sei. Nämlich All's Fair.
Ja.
Du hast die erste Staffel gesehen?
Ich habe die erste Staffel gesehen. Sie ist schlecht. Sie ist sehr schlecht.
Warum ist sie so schlecht?
Aber sie ist ultra unterhaltsam. Genau. Also es geht um eine. Es ist wirklich so der Inbegriff von einer Girlboss-Serie. Es geht um eine
Anwaltskanzlei.
Ne? Anwaltskanzlei, geleitet komplett von Frauen. Und da drin spielen Kim Kardashian mit, da spielen Glenn Close mit, Sarah Paulson. Also wirklich so richtig hochkarätig besetzt.
Tiana Taylor, die man aus Dings kennt.
Genau.
Aus One Battle After Another.
Und jetzt auch aus Scary Movie.
Ja, stimmt.
Kann man wohl streiten. Und ja, es geht einfach darum, dass die eine sehr, sehr lockere Zunge haben. Das heißt, also da kommt wirklich so ein Spruch nach dem anderen rausgehauen. Wie zum Beispiel, also die gehen sich an und sagen, boah, du hättest uns sehr viel erspart, wenn deine Mutter damals geschluckt hätte und sowas. Also wirklich so.
Ja, warum lache ich?
Ja, es ist wirklich so komplett drüber. Es gibt Intrigen ohne Ende. Es ist wirklich, die Outfits sind horrendous. Also wirklich, was da eigentlich so eine erstklassige Anwaltskanzlei da so, was die tragen, das ist absurd. Aber es ist fantastisch. Weil es ist so strunzdumm, ja, aber richtig unterhaltsam.
Ich habe gerade geguckt, wer es produziert. Das ist Ryan Murphy.
Sagt
ja
alles,
ne? Ja, ja. Und das sagt viel aus. Der hat American Horror Story zum Beispiel gemacht. Das sagt dann auch, warum der Cast da ist, also Kardashian.
Ja. Kim Kardashian ist mit dabei, genau. Und ich habe, ich wollte einfach nur mal reingucken und habe da so 5 Minuten reingucken. Das ist wirklich der hässlichste Hochglanzlook, den man sich vorstellen kann.
Ja, aber es ist also wirklich.
Aber das gehört irgendwie das Teil dieses.
Es ist schlecht. Es ist ultra schlecht, aber es ist gleichzeitig wirklich ultra unterhaltsam. Das hatte ich selten irgendwie nochmal bei irgendwas. Und ich freue mich auf Staffel 2. Es wird geil.
Lenny.
Das Ding ist hier, Ryan Murphy hat ja auch aktuell diese Serie The Beauty gemacht. Die ist ja auch, soll auch schlecht sein. Und die läuft ja gar nicht. Das ist ja so The Substance praktisch nochmal irgendwie so als Serie rausgebracht. Mit Ashton Kutcher auch. Und es funktioniert so gar nicht. Also ich glaube, der hat, also bei dem ist wirklich so krass viel Hit
und Miss. Man muss auch noch sagen, der hat Nip/Tuck gemacht, ne?
Ja.
Also, und das war gut.
Und Nip/Tuck war,
aber es ist auch, Hit, als aber ist, waren. Ja, es war krass, aber das ging auch ein bisschen drüber am Ende. Also
ja,
war
auf schon jeden Fall. Es hat irgendwann den, wie sagt man so schön auf Englisch, den Shark gejumpt.
Ja, mehrfach.
Und Glee hat er gemacht, aber er macht ja auch leider diese Monster.
Ja.
Kacke, leider wirklich auf Netflix, die so sehr, sehr fragwürdig ist.
Die fragwürdig ist, die teilweise aber auch sehr sehenswert ist.
Ja, es ist so schlimm.
Sehr viel Hit und Miss bei
ihm. Ja,
es ist bei ihm alles, glaube ich, so sehr viel.
Es gibt auch ein paar gute American Horror Story Staffeln. Das ist
bevor jetzt wieder der Vorwurf kommt, da kommt ihr wieder mit der Moralkeule. Aber es ist ja wirklich, das sind ja Serien, die teilweise von den Angehörigen der Opfern, die sich da hinstellen und sagen, mach diese Serien nicht, wir hassen das, wir wollen nicht, dass mein Bruder, mein Sohn oder wer auch immer in dieser Serie so dargestellt wird oder von dem und dem gespielt wird und so weiter. Und dann sagt man ja so, ja, ist mir egal, das ist mein gutes Recht, ich mach das jetzt.
Ja,
das ist schon eine spannende Diskussion, die man eigentlich nochmal einen ganzen Podcast dazu füllen könnte.
100%. Haben Marius und ich ja auch einmal gemacht und ich verstehe auch diesen Appeal von True Crime und ich muss sagen, ich habe so eine gewisse Faszination da auch für und ich muss leider wirklich sagen, ich schmeiß mir jedes Mal in Rabbit Hole, wenn ich von so einem Cold Case höre, es ist wirklich so, aber trotzdem versteh ich halt einfach gleichzeitig, es sind echte Fälle, Menschen ist wirklich was passiert und es gibt Angehörige, die bis heute noch traumatisch belastet sind von diesen Fällen.
Ja.
Und das muss man auch.
Die Ambivalenz ist krass.
Ja.
Weil die Production Video gerade bei der Monster ist ja teilweise richtig krass auch.
Ja, auf jeden Fall.
Das sieht gut aus und das funktioniert auch tatsächlich erzählerisch, aber.
Und teilweise auch saugut gespielt und
mega gut
gemacht. Und genau. Ich
habe. Also die letzte nicht, also Ed Gein war
voll. Die habe ich gar nicht mehr gesehen, ne?
Ja, aber die erste. Oh Gott, wer hieß er denn?
Dama.
Ja, genau, Dama. Das war schon, also serientechnisch war das schon nicht schlecht. Krass halt. Also sehr explizit auch. War schon krass, aber immer mit diesem Hintergrundwissen so und dann weißt du auch, dass Leute es nicht wissen und sich nicht damit beschäftigen und dann hat es so ein Geschmäckle, ne?
Dann genau, absolut. Aber ein komplexes Thema für einen anderen Tag.
Das stimmt.
Wir hingegen sprechen jetzt noch über einen anderen ganz großen Film, der diese Woche startet. Kommen wir zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Starts
Starts der Woche.
Ja, diese Woche startet nämlich ein ganz großer Film, auf den ich mich persönlich tatsächlich sehr gefreut habe, boah, nämlich Disclosure Day, der in Deutschland der Tag der Wahrheit heißt. Warum nicht, Mario?
Auf dem Fantasy-Filmfest laufen ja viele Filme und immer viele Trailer, nur leider auch, wenn du viele Filme guckst, immer die gleichen Trailer. Und Disclosure Day, ich glaube, ich habe mehr Trailer gesehen, als der Film lang ist.
Und der Trailer hat sehr viele Menschen abgeschreckt.
Ist nicht gut geschnitten.
Nee, was hat's mit Disclosure Day auf sich? Da spielen Emily Blunt und Colin Firth und Josh O'Connor mit, den man ja zum Beispiel von Challengers oder so kennt. Und Regie führt halt Steven Spielberg. Und der hat das Drehbuch mitgeschrieben. Vor allem war im Drehbuch aber der gewisse Herr David Koepp tätig. Der hat halt wirklich legendäre Werke adaptiert, wie der Jurassic Park geschrieben, Mission Impossible, der hat zuletzt aber auch Indiana Jones 5 oder Jurassic World, die Wiedergeburt irgendwie so geschrieben. Ein
Downfall, ne?
Aber das Besondere ist auch, warum viele sehr gehypt waren auf diesen Film, ist der Mann, hinter der Musik. Es ist die 30. Zusammenarbeit zwischen Spielberg und John Williams.
Das ist wild. Wie ist der Score? Sag's mal direkt.
Also, hättest du mir nicht gesagt, dass der von John Williams ist, hätte ich den diesmal nicht so ganz erkannt. Ich finde, der dudelt im Hintergrund so ein bisschen vor sich hin. Und das meine ich leider ganz, ganz, ganz hart.
Es gibt zwei Momente, wo man es so, wenn man weiß, dann ist man so,
Symphonisch ergibt sich da wieder ein sehr rundes Bild.
So, man hat so einen Wiedererkennungswert da drin, aber es ist ein Soundtrack, meine Güte, das hat keinen Wiedererkennungswert. Wenn ich den Soundtrack jetzt so irgendwie von irgendwas anderem. Wenn
man das mit Jurassic Park vergleicht oder Indiana Jones oder Star Wars.
Bleibt nicht im Ohr.
Nee, gar nicht.
Schade.
Aber worum geht's? Also, ich muss dazu sagen, der Hype für diesen Film war gigantisch. Unsere Pressevorführung war extrem voll und ich glaube, viele haben einfach Bock drauf. Und allein deswegen ist es ja schon so spannend, über diesen Film zu sprechen. Es geht um eine Wettermoderatorin namens Margaret Fairchild, Emily Blunt. Die wird bei einem TV-Auftritt von einem unerklärlichen Phänomen heimgesucht und hat entwickelt plötzlich an einem Tag mysteriöse Kräfte. Und gleichzeitig gibt es einen Whistleblower und Cyberspezialisten namens Daniel Kellner, der die Weltöffentlichkeit über eine große Verschwörung der US-Regierung aufklären möchte. Denn es gibt eine Geheimorganisation namens Wardex, die im Auftrag der Regierung Geheiminformationen über UFOs und Außerirdische archiviert und das eventuell auch schon seit längerem. Und der Leiter dieser Organisation, gespielt von Colin Firth, der will Margaret Fairchild und Daniel Kellner ausfindig machen und stoppen, weil die in irgendeiner gewissen Weise mit dieser Verschwörung zusammenhängen. Mhm. Und ja, das erinnert vielleicht an Filme wie, also allen voran Steven Spielbergs eigenen Klassiker Close Encounters of the Third Kind, also unheimliche Begegnungen.
Der dritten Art.
Genau so. Und ich fand's super witzig, weil es ja auch um Verschwörungsmythen und so weiter geht. Es gab diesen Mythos, also diese Theorie, dass Steven Spielberg und David Koepp mit der US-Regierung zusammenarbeiten, um echte Alien-Enthüllungen zu offenbaren und hiermit einzuleiten. Das fand ich lustig.
Ja.
Ich habe auch Close Encounters of the Third Kind noch mal geguckt extra, weil ich nach Disclosure Day richtig Bock hatte, weil ich den so unglaublich stark in Erinnerung hatte und ich auch ein sehr, sehr, sehr großes Herz für Close Encounters habe. Und ich finde, das ist so ein bisschen, der ist nicht unterschätzt oder irgendwie versteckt in Spielbergs Filmografie, aber ich habe sehr, also
der ist älter.
Der ist halt, ja, du hattest recht, Lenny. Wir haben noch drüber gesprochen, ob der aus den 80s oder 70s ist. Der ist von 77. Ja. Und das merkt man gar nicht.
Gleichen Jahr wie Star Wars.
Der könnte echt so ein 80s-Film sein, tatsächlich.
Ja, der wirkt sehr 80s-coded, aber der ist wirklich, da geht's auch um den Erstkontakt mit Aliens und da wird auch anhand von Musik kommuniziert, weil dann gesagt wird, wie in diesem Film, Mathematik ist die Sprache des Universums und Musik ist eine Form der Mathematik und so weiter.
Hast du diesen Film nicht, Lenny?
Zu Mathematik.
Mathematik, oh Gott, Sprache des Universums.
Mathe würde wählen, ich saune out.
Ja. Aber es ist auch, es gibt, ich weiß nicht, kennt ihr dieses virale Interview von Steven Spielberg mit James Lipton von Actor Studio? Da wird er nämlich gefragt, wenn Steven, dein Vater war Programmierer, deine Mutter Musikerin, so, wie kommunizieren sie mit den Aliens? Also das zeigt ja einfach, ne, woher auch Spielberg so ein bisschen seine Inspiration hatte. Und er selbst wusste das gar. Also ihm war das gar nicht so bewusst. Und ihm wird das erst im Interview bewusst. Und er sagt auch, was für eine fantastische Frage. Und hier, also dieser Film, Disclosure Day, wandelt komplett in den Spuren von Close Encounters. Und ich glaube, genau deswegen haben auch so viele Menschen, also gerade auch Ältere, die irgendwie Close Encounters damit sehr viel verbinden, auch so Bock auf diesen Film. Weil man kann den auf zwei Arten sehen. Zum einen kann man sagen, der ist so wunderbar. Das ist einfach das, wofür man Spielberg liebt. Diese lupenreine Inszenierung, einfach diese fantastische Geschichte, die am Ende auch zu so einem krassen Highlight führt, die sich irgendwie retro anfühlt. Also solche Filme werden heutzutage einfach nicht mehr gemacht. Man kann aber auch sagen, es ist irgendwie altmodisch und verstaubt und es wirkt, als hätten zwei alte Männer einfach mal wieder so einen Film gemacht, wie sie ihn in ihrer Jugend irgendwie immer machen wollten. So, jetzt haben wir ganz viel drumherum gesprochen. Wie fandst du den Film, Lenny? Disclosure Day.
Ich glaube, mein erster Gedanke war dazu, ich bin zu europäisch für diesen Film. Also, das fällt mir auch auf, wenn ich mir die Kritiken zu dem Film anschaue. Also, insgesamt hat der dann richtig guten Rotten Tomatoes Score und in den USA kommt der auch so sehr solide bis gut an. Und dann, wenn ich mir so die deutschen Kritiken anschaue, in einer Reihe sind alle so ein bisschen underwhelmed von diesem Film. Ja. Und ich glaube, das hat auch echt so ein bisschen was damit zu tun, wie dieser Alien-Mythos in diesem Film aufrechtgehalten wird. Also es ist so, da wird mit so einer Euphorie darüber geredet und so, als ob das das Krasseste auf dieser Welt wäre. Und man sitzt halt auch so ein bisschen da und ist so, ja, also sind Aliens, das habe ich auch schon tausendmal irgendwie so gesehen und so, vor allem, was du ja auch so gesagt hast, nach, also hast du mir nach dem Film gesagt, so nach Arrival wirkt dieser Film einfach so, ja, also sorry, aber nach Arrival hat
genau,
Arrival hat diese Messlatte für so Alien-Filme so
also
hoch
vor angesetzt. Allem Erstkontakt mit Alien. Also es geht ja vor allem um dieses Thema Erstkontakt.
Genau, das so hoch angesetzt. Und da wirkt dieser Film wirklich so, oh ja, diese Fragen, die man sich in diesem Film gestellt hat, hat man sich auch schon vor 50 Jahren gestellt, wirklich.
Ja, ich persönlich finde, dass diese religiöse Komponente, die da so reingepresst wird, die ist sehr plump. Eine Figur, bei der es vor allem darum geht, die wird dann auch über weite Strecken des Films fallen gelassen und hat so, also das fand ich irgendwie sehr unelegant erzählt. Mich hat auch das Ende wirklich frustriert, ohne das jetzt zu spoilern. Ich hatte das Gefühl, sie haben irgendwie den uninteressantesten Teil dieser gesamten Geschichte genommen und dann erzählt. Aber trotzdem ist natürlich hier, also Spielberg ist Spielberg. Er hat halt nun mal, er kann machen, was er möchte. Und er hat halt die besten Leute hinter sich, die man haben kann in der Filmwelt. Und der Film funktioniert auch auf vielen Ebenen. Und war jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie gelangweilt hätte oder sowas. Also mich hat das schon auch gepackt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, diese Wardex-Agenten agieren teilweise wie Vollidioten.
Hey, wie so eine Call of Duty KI.
Ja, wirklich.
In einer Kampagne. Es ist wirklich dumm.
Also es erinnert natürlich auch sehr an E.T. oder sowas, dass du halt so ein paar individuelle Nobodies gegen gut gekleidete, gesichtslose Government-Men, also so Agents hast, die halt natürlich hier so die Bösewichte sind. Emily Blunt funktioniert auch wunderbar, finde ich. Also sie trägt schon den Film und ist auch irgendwie sehr sympathisch darin und witzig und bringt so ein bisschen Comic Relief rein. Aber gleichzeitig fand ich auch irgendwie die Farbgebung in dem Film, also der ist so sehr farblos und kalt. Das hat mich dann irgendwie so von Minute zu Minute mehr kalt gelassen. Auch wie das Publikum, was das Mysterium angeht, sehr lange geheim gehalten wird. Das hat mich dann irgendwann auch ein bisschen genervt. Ja, man muss aber auch dazu sagen, so gerade wenn wir über Verschwörungsmythen reden, das hat natürlich, das Thema kickt anders, als es in den 80ern oder 90ern oder 70ern war. Also damals war es ja irgendwie auch, das hatte irgendwie was Spielerischeres.
Ja.
Heute hat das eine ganz andere Gewichtung. Und damit will ich auch, ne, bevor ich jetzt auch wieder dafür gehatet werde, irgendwie gar nicht sagen, dass jede Verschwörung unwahr ist oder dass nicht in manchen auch vielleicht ein Fünkchen Wahrheit steckt. Aber wir leben halt auch in Zeiten der Wissenschaftsfeindlichkeit. Und dann hat dieser Film einfach irgendwie, kickt der anders. Aber ich glaube, auch vielen wird dieser Film so ein bisschen aus der Seele sprechen. Es ist ein sehr schwer einzuordnender Film. Und ich glaube, du hast sehr recht. Der wird in Amerika sehr anders wahrgenommen als hier in Europa.
100%. Und ich glaube auch, oh mein Gott, ich sage viel zu häufig 100%. Das ist mir gerade.
Das heißt Mathe.
Das ist sehr, ich brauche andere Floskeln, um irgendwas zu bestätigen.
Ich stimme dir zu.
Ich stimme dir zu. Da hast du recht, Alter.
Korrekt.
Ja, also ich würde bei allem auch mitgehen, was du sagst. Also mich hat er visuell auch ein paar Mal genervt. Also er hat so diese typische Spielberg-Magie versprüht der hier und da echt mal. Und ich habe gedacht, boah, das ist nochmal, fühlt sich einfach wirklich nach Spielberg an. Aber das trägt sich nicht so über 146 Minuten. Dieser Film ist wirklich lang. Und ich muss auch sagen, es war kein so so richtiger Shot da, der so einen Wiedererkennungswert hat. Also ich habe bei so vielen Spielberg-Filmen aus seinem klassischen Werk gefühlt jede Frame Painting. Mhm. Hier auch nochmal so, ja, es sind so Shots, weil so auch alles so sehr digital ist. Du starrst sehr viel auf Bildschirme.
Der Trailer sah auch sehr kühl aus.
Genau.
So, hat so einen kühlen digitalen.
Ja, aber das ist ja auch so. Genau, das ist der ganze Film. Ja, der fängt noch relativ bunt an und wird dann von Minute zu Minute immer
grauer,
farbloser und grauer und blauer und kälter,
Also der Film startet auch echt stark. Der wirft dich so ins Geschehen rein. Mhm. Und ich war auch so am Anfang gehuckt und war so, ganz ehrlich, ich bin on board. Gib mir jetzt einen guten Steven Spielberg-Film und dann verrennt er sich halt.
Ja, und da wird, wir sind jetzt sehr negativ. Also ich persönlich würde auch so weit gehen zu sagen, ich finde den wirklich in Ordnung. Ich finde den wirklich, man kann den sehen. Viele Menschen werden den sehr viel besser finden als ich. Und das ist ja auch wirklich der Fall. Und ich kann es auch verstehen, weil man diese Art von Film wirklich vielleicht auch ein Stück weit vermisst hat. Gleichzeitig glaube ich persönlich, dass das Potenzial in diesem Film auch noch höher war, so dass ein bisschen anders erzählt. Vielleicht auch so ist so ein bisschen das Problem, wie die Erzählung angeordnet ist, weil eben das Publikum sehr lange einfach, also die Figuren wissen viel mehr als das Publikum. Und das ist über weite Strecken des Films so. Und man hätte so ein, zwei Szenen aus dem Ende auch an den Anfang packen können, als Prolog zum Beispiel. Und dann so im Publikum, also das Publikum auch auf eine ganz andere Weise mit durch die Geschichte ziehen können. Das hätte einen völlig anderen Film ergeben. Aber ich glaube, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen spannender gewesen wäre. Man muss auch dazu sagen, dass Spielbergs Stammeditor Michael Kahn auch nicht mehr mit Spielberg zusammenarbeitet. Und das ist, glaube ich, der erste oder der zweite Film oder so, wo das so ist. Und ich glaube, man hätte diesen Film anders schneiden können. Das hätte vielleicht einen besseren Film ergeben. Vielleicht auch ein bisschen kürzer, wer weiß. Vielleicht hätte der sogar auch besser funktioniert, wenn es, obwohl Emily Blunt und Josh O'Connor große Vorteile dieses Films sind, vielleicht wäre das irgendwie noch mal eine interessantere Geschichte gewesen, wenn sie wirklich Spielberg-typisch Kinder gewesen wären. Da will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Das hätte noch mal vielleicht so einen anderen Film ergeben. Am Ende muss ich sagen, ich persönlich fand den echt nur so okay.
Das ist ein Ronny?
Ja.
Oh.
Vielleicht schon. Aber er kratzt fast schon daran nicht gut genug für einen Ronny
zu sein. Krass. Ich sehe mich eher da. Aber also ich verstehe auch zu 100% wirklich, dass man damit totalen Spaß hat. Also er ist halt wirklich so nochmal dieses Spielberg-Klassiker. Mich haben aber wirklich so ein paar Sachen nicht aufgeregt, wie zum Beispiel auch das Kostümdesign. Ich habe online so ein Reel gesehen von Amblin, also dem Studio dahinter. Mhm. Die haben so die Kostüme vorgestellt und auch so richtig, der erzählt, boah, da haben wir uns was bei gemacht. Und ich bin so, sorry, aber Josh O'Connor läuft die ganze Zeit in einer Carhartt-Weste rum. Also das ist jetzt auch,
Boah, es ist so krass, wie oft Carhartt mittlerweile in Filmen vorkommt. Das ist wirklich, ich sehe das mittlerweile in jedem Film.
Ja, und Emily Blunt hat auch wirklich so ein auf die Schnelle übergeworfenes Outfit, wo ich dann so denke, also es sieht auch nicht toll aus.
Irgendwo wird, also man hat sich bei der Figur von Josh O'Connor auch sehr, sehr stark an Edward Snowden orientiert. Also es geht ja aber auch sehr viel um Whistleblowing und interessante Themen. Und ich glaube, viele Menschen, die sich irgendwie begeistern können für dieses Thema Alien-Verschwörung, Area 51, Roswell, Marsmännchen und so weiter und so fort, für die ist es vielleicht der richtige Film, weil es eben auch so was Spaßiges hat, aber gleichzeitig auch was Großes erzählen möchte, so Spielberg-typisch. Bei mir hat es nicht so ganz gerissen, muss ich sagen.
Vielleicht nochmal Akte X gucken vielleicht.
Ja,
das war die Hochzeit dieser.
Es fühlt sich aber auch sehr nach Akte X an, tatsächlich, finde ich schon.
Das ist was ich auf jeden Fall in meinem Leben mal nachholen möchte. Akte X, lohnt sich das aus heutiger Sicht noch?
Ja, auf jeden Fall.
Auch die, es gibt, wie viele Filme gibt's?
Zwei oder ein? Drei. Es gab der
weiß ich jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf.
Den ersten habe ich im Kino gesehen. Ich glaube, es gab hinterher noch einen.
Gab es nicht auch noch so eine Revival-Staffel? So
Ja, die habe ich aber nicht
gesehen. Akte X trägt sich auf jeden Fall bis zu dem Punkt, an dem David Duchovny aussteigt.
Mhm.
War der mal weg?
Dann steigt Patrick Dings ein. Der T-1000. Ich will Patrick Stewart sagen, aber das ist falsch.
Nein.
Das würde ich gerne.
Robert Patrick steigt nämlich dann ein. Also der Cast wird immer so ein bisschen ausgetauscht. Okay. Aber es ist ja später. Aber die ersten Staffeln sind so ein bisschen Case of the Week. Mhm. Und dann entwickelt sich so dieser Subplot so ein bisschen um Mulders verschwundene Schwester, Roswell. Oh. Und da sind also aber
die auch potenzielle Liebesbeziehung zwischen
den beiden. Ja, das auch. Und es gibt halt aber auch diese Case of the Week, da finde ich, sind so gruselige Sachen drin, die kann man ganz gut wechseln. Also es gibt so mit viel Anspielung auf so Horrorklassiker. Also die sind mal auf so einem Inzest-Haus unterwegs, wo so wirklich auch so mutierte, also so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre-mäßig unterwegs ist. Es gibt so einen mit so einem Parasiten, die habe ich viel zu jung gesehen.
Aber es ist nicht immer Aliens.
Nein.
Okay, das war nämlich immer meine erste Situation.
Ich habe immer gedacht, also, ja, aber es geht schon sehr viel um Aliens.
Ja, das ist so der große Hauptthema, dass sie, ne, dass sie das aufdecken wollen. Es gibt dieses berühmte I Want to Believe Poster. Und aber es gibt halt diese Case of Week, wo andere Sachen auch passieren. Und dadurch forsten die einfach so quasi diese ganze amerikanische Folklore des Horrors.
Okay.
Ja, also.
Ja, Akt X. Und die Intro-Musik ist eins der besten Intros.
Ich muss dir aber sagen, ich kann das nicht so ganz beantworten, weil es halt die Serie meiner Kindheit war.
Okay.
Aber,
hast du ihn mal vier gewünscht? Jahren habe ich geguckt, ja.
Oh, ja, krass.
Ja, vielleicht muss ich das nochmal an.
Ja, du. Also kannst du so gerade die ersten Staffeln Snacks so also weg und ne, weil es Kindheit, ne, es kam ja früher wöchentlich irgendwie auf ProSieben oder sowas. Mhm. Und wenn du das jetzt so am Stück gucken kannst, so, ach, das passiert ja doch alles viel schneller, als man das so früher so, oh, es zieht sich über Jahre, aber es geht alles ratzfatz. Aber
man muss ja auch dazu sagen, also das ist halt immer noch altes Fernsehen. Ne? Also ich gucke auch gerade, die erste Staffel hat 24 Folgen und,
ne?
Und die sind halt eine Stunde lang, die sind sehr dialoggetrieben, ne? Also das ist
sehr cool. Aber ich vermisse das.
Und
auf jeden Fall
meine lange Staffel.
Jack Black hat einen, glaube ich, seine ersten Auftritte da drin.
Ja.
Also es ist schon wild.
Also
es macht Spaß.
Ja. Ich glaube, Disclosure Day ist am Ende des Tages weniger wie Akte X und mehr wie Indiana Jones und das Königreich des Kristalls.
Das hast du gesagt und irgendwie finde ich das sehr treffend.
Ouch.
Also wenn man irgendwie diese gesamte Alien-Storyline aus Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels mochte, dann wird man auch Disclosure Day mögen, weil es genau derselbe Vibe ist, genau dasselbe Level und muss man drauf stehen, man muss es aber auch nicht. Ich stand da jetzt eher so weniger drauf, muss ich persönlich sagen. Für mich persönlich ein weiterer eher okayer Film in Spielbergs Spätwerk. Da gibt es andere Filme. Dann würde ich tatsächlich lieber Unheimliche Begegnung der dritten Art nochmal gucken. Ja. Ich habe den gestern nochmal gesehen und ich fand den wirklich besser.
Den kann man gucken.
Ja, toller Film. Ja. So, startet aber außerdem diese Woche ein Film namens Dolly und der ist super interessant. Den hat hier.
Ja, ich habe ihn gesehen.
Du hast ihn gesehen?
Ich habe ihn im Kino gesehen, ja.
Echt? Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja.
Krass. Ja, dann erzähl mal.
Ich muss deine Euphorie leider ein bisschen schmälern.
Ach, schade, ich hab
er verspricht viel, ne? Analog gedreht, so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre-mäßig.
16 mm.
Es ist der Klassiker, Pärchen im Wald, bla bla, trennt sich, oh, ein unheimliches Haus, oh, ein unheimliches Wesen in Form einer großen Person, die eine Puppenmaske trägt.
So eine Porzellan.
Genau, deswegen Dolly, weil es so eine wandelnde Puppe ist und dann liegen natürlich auch Püppchen im Wald rum und sowas. Und ist halt das Pärchen und sie wird quasi in das Haus mit verschleppt und als das Kind dieser Puppenkreatur quasi angenommen. Und er spielt halt mit diesen Puppensachen, so alles ist so kindlich und aber eigentlich ist alles dreckig und brutal.
Der ist Film der nicht ist brutal. Sehr blutig?
Der ist brutal, aber er geht halt auch teilweise in total absurde rein. Mhm. Also es gibt eine Szene mit hier, der Stifler spielt mit, ne? Sean William Scott spielt den Freund und sag mal so, er hat einen Auftritt in dem Film, da muss man einfach nur lachen, weil es so absurd ist von Brutalitätsfaktor und wie kann er noch irgendwas tun? Der Film
über Monty Python, der
Genau. So ähnlich, das trifft es wirklich sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob das komisch sein soll an der Stelle oder ob das wirklich nur so, ich weiß nicht, was der Film an diesen Stellen möchte. Er ist brutal, aber er bietet wirklich nichts Neues. Also Texas Chainsaw Massacre, nein, er hat nicht diesen Sog von diesem Film. Er wirkt wie ein weiterer Horror im Haus, Horror im Wald.
Ja.
Relativ günstig gedreht. Ist nett, aber wirklich kein weiter Wurf. Und dann nur 83 Minuten, er zieht sich.
Ich bin trotzdem immer noch an Bord.
Also ja, du kannst ihn dir angucken, aber wie gesagt, es ist so gefühlt, irgendwie nimm die gleiche Formel und mach an deinem Antagonisten irgendwie was. Jetzt ist halt hier Püppchen.
Ja.
So, das nächste ist, keine Ahnung, mach ihn zu einer riesen Melone oder was weiß ich auch. Oder, was weiß ich. Also ja, es ist ein bisschen langweilig in Teilen und wirklich nichts Neues, wenn man gerade ein paar von diesen Standardfilmen gesehen hat. Ja, man kann ihn mal mitnehmen, finde ich, so ein typischer Freitag- oder Samstagabendfilm. Ja, lass mal am besten mit ein paar Leuten zusammen.
85 Minuten?
So 83 Minuten so, ja. Aber wie gesagt, könnte noch schneller zur Sache
gehen. Ja, aber also, ne, das ist auch, also je älter ich werde, je mehr Filme ich gucke, desto wahrer wird für mich die Wahrheit. Alle gucken immer so ganz, ganz streng auf die Länge eines Films. Oh, der ist nur 90 Minuten lang, das ist ja voll angenehm. Oh, nee, der ist 3,5 Stunden lang. Ganz im Ernst, ich saß in 3,5-stündigen Filmen, die sich kürzer angefühlt haben als 80-minütige Filme. Und deswegen gebe ich darauf nicht mehr viel, so auf die Filme. Ja. 83 Minuten können sich wahnsinnig ziehen. 200 Minuten können fließen.
Ja.
verfliegen.
Das ist wahr. Ich habe übrigens gedacht, dass es das Dolly Parton-Biopic ist.
Das wäre witzig.
Hätte vielleicht einen besseren Film ergeben. Man muss auch dazu sagen, Regie und Drehbuch ist Rod Blackhurst. Das musste ich nochmal googeln. Das ist der Mann, der den Kurzfilm zu Night Swim gemacht hat und die Idee hatte zu Night Swim. Dazu habe ich meine Kritik gemacht.
Ach, der hat nicht den Night Swim an sich gemacht?
Der hat nicht den Langfilm dann gemacht. Das war ein anderer Regisseur, aber er hat den mitgeschrieben und er hatte halt diese Grundidee für diesen Stoff. Es geht nämlich um einen bösen Swimmingpool im
Garten. Das ist es halt, diese Idee. Da sitzt jemand, was könnte man noch horrorisieren.
Das ist wie dieser Sketch aus Family Guy, wo Stephen King bei seinem Agenten sitzt und sagt, was ist denn deine nächste Filmidee? Es geht um eine böse, dann guckt er sich so im Raum und greift zur Schreibtischlampe, eine böse Lampe.
Ja, so ist es ungefähr.
Ja.
Ja. Ja. Also, dann bin ich eher auf das Texas Chainsaw Massacre Reboot gespannt.
Von Curry Barker.
Genau.
Aber der macht ja vorher noch einen anderen Film, der schon abgedreht ist.
Zwei Con-Artists, die so Geisterjäger sind und halt Leute so abziehen.
Anything but Ghosts.
Ja. Und dann kommen wirklich Geister.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Wahrscheinlich, ja.
Und
ja,
noch aber, aber auch noch ein Service-Hinweis. Oh. Michael ist auch ab heute auf Amazon Prime verfügbar für alle, die sich denken, den wollte ich noch sehen.
Das wollte ich nur gesagt haben, dieser Film beginnt ungelogen mit einer Hihi-Compilation. Also es kommt das Universal-Logo und du hörst halt so aus dem Off.
Sehr gut.
Ich habe gestern über Biopics nachgedacht, ich habe es eben schon gesagt. Weil die meisten Leute feiern ja diese Biopics ab. Und ich denke so, ja, wahrscheinlich wegen der Musik. Und ich glaube, die Zielgruppe sind Leute, die gerne Daily Soaps mit Musik verbinden.
Ja.
Das ist es.
So. Und wenn ihr Reality-Fans seid, dann guckt All's Fair. Das klingt sehr danach.
Macht das.
Ja, oder ihr checkt einfach Cinema Strikes Back aus und hört den Podcast weiter. Wir sind wie immer auf allen Spotify, auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes und so weiter unterwegs. Und ihr könnt uns dort auch positiv bewerten. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf Cinema Strikes Back.
Okay, tschüss.
Bis dann. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich hab meine Queen geblundert.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemand schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
what is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.
Das war ein Podcast von Funk.